Während der Aufzeichnung dieser Predigt hatten wir leider technische Probleme. Wir bitten, dies zu entschuldigen.
Liebe Live-Kirche hier in Leverkusen und natürlich auch, die ihr mich jetzt online zuschaut im Internet und natürlich die Mutterstandort in Langenfeld. Von meiner Seite ein Happy Birthday an euch. Was für eine Freude, an diesem Sonntag hier zu sein und mit euch diesen Geburtstag zu feiern. Ich darf ja neben der Schule, wie euer Pastor schon gesagt hat, noch die Ekklesiakirche, das ist der Verband, wo hier ihr dazugehört, leiten. Und für mich gibt es keine größere Freude in meinem Leben, als wenn eine neue Kirche entsteht. Eine neue Kirche an irgendeinem Standort hier in Deutschland. Warum? Weil mein Herzensanliegen, mein Wunsch, und ich glaube, das ist nicht meins, das ist auch euers, deswegen habt ihr euch auf den Weg gemacht, um diese Kirche vor einem Jahr zu starten. Ich glaube, dass Jesus Christus recht hat, als er sagte, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern lebt von diesem Wort Gottes. Und wisst ihr, ich lebe in der Nähe von Frankfurt, außerhalb im Rhein-Main-Gebiet, und ich habe in meinem kleinen Kaff, wo ich wohne, habe ich gleich zwei Supermärkte, ein Aldi und ich habe noch ein Rewe-Center. Und ich muss nicht 2 Stunden fahren, um Essen zu kaufen, sondern ich kann das vor der Haustür de facto kaufen. Und ich glaube, Deutschland braucht genauso viele Kirchen, wie es Lebensmittelläden gibt. Weil genau das ist die Bestimmung des Himmels, dass der Mensch nicht nur vom Brot lebt, sondern vom Wort Gottes. Und von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Happy Birthday. Ich feiere mit euch. Ich konnte leider nicht bei der Geburt dabei sein, vor einem Jahr, aber wenigstens zum ersten Geburtstag. Und ich glaube aber, dass Gott noch mehr vorhat, als nur diese Kirche zu starten. Ich glaube, dass ich habe damals vor vielen Jahren auch Familie gegründet mit meiner Frau Johanna, so wie euer Pastor Felix und die Anni jetzt mit der Clara, das eine Familie gegründet hat. Happy Birthday auch da. Da fängt irgendwann mal so eine Familie an, das erste Kind. Wenn alles so normal geht, kommt dann irgendwann auch nicht lange, dann nicht 30 Jahre später Kind Nummer 2, sondern in der Regel so 2, 3 Jahre, 4 Jahre, heutzutage ein bisschen mehr Abstand, aber irgendwann kommt das zweite Kind und ich bin gespannt auf das zweite Kind der Livekirche, was demnächst, keine Ahnung, vielleicht nächstes Jahr oder übernächstes Jahr, so eine kleine Challenge, kleine Ermutigung am Rande dieser Feier. Ich habe euch eine Botschaft mitgebracht, nicht für hier für Leverkusen, sondern auch für Langenfeld und für die zukünftigen Babys, die noch kommen und die anderen Standorte. Ich glaube, das ist eine Botschaft, die ganz wichtig ist für die Kirche insgesamt, dass die Kirche dies versteht, was ihre Bestimmung ist. Ich habe diese Botschaft genannt Haus des Gebets oder Kirche 1.0. Jeder von euch kennt das Handy, ich nutze iPhone, ich weiß nicht, was jetzt das Update Nummer iOS, Nummer 18 oder sowas ist, irgendwie sowas. Immer wieder werde ich erinnert, ich brauche ein Update und so weiter, damit dieses Handy noch gut funktioniert. Und ganz ehrlich, Kirche funktioniert anders als dein Handy. Nicht die 2.0-Variante ist die beste, sondern die 1.0-Variante ist immer noch die beste Kirche. Die Kirche, die Jesus Christus sich im Original vorgestellt hat, eine Kirche, die weiß, was ihre Bestimmung ist, die weiß, warum es sie gibt. Ich habe noch einen zweiten Untertitel und ihr werdet nachher verstehen, warum diese beiden Untertitel. Die zweite Untertitel ist Kirche fruchtbar oder furchtbar. Kirche fruchtbar oder furchtbar. Weil tatsächlich durch 2000 Jahre Kirchengeschichte gibt es nicht nur schöne Geschichten über Kirche zu erzählen, sondern tatsächlich auch furchtbare Geschichten. Und ihr seid jetzt eine junge Kirche, ihr seid jetzt ein Jahr alt und da ist alles noch easy, in Anführungsstrichen zumindest easy im Sinne von, dass die Motivation hoch ist. Jeder Mitarbeiter weiß ganz genau, wenn ich nicht anpacke, dann läuft das hier. Aber ich kenne auch Kirchen, wo manche Leute sich zurückziehen und sagen, jetzt habe ich genügend gearbeitet, jetzt habe ich genügend Gas gegeben, ich kann mich jetzt ausruhen und so ein bisschen verdientermaßen mein geistliches Rentendasein oder was auch immer. Und das ist definitiv nicht gesund. Das ist nicht gesund. Wir wollen keine Kirche sein, die furchtbar ist, sondern eine, die fruchtbar ist. Eine, die fruchtbar ist. Und Jesus Christus hat uns dazu ein Vorbild gesetzt in seinem Wort. Da lesen wir gleich noch dazu einen Text. Wisst ihr, dieser Text, den ich gleich lesen werde, der ist ein bisschen spooky. Der ist ein bisschen komisch, weil es gibt so ein Bild von Jesus, dass Jesus natürlich, was auch absolut stimmt, dass Jesus der Netteste, der Freundlichste, der Liebevollste, der Gütigste und alle positiven Adjektive, die dir einfallen, passen auf Jesus, ja? Und das sogar im Superlativ. Aber in dieser Geschichte wirkt Jesus ein bisschen out of the box. Aber lasst euch ein bisschen überraschen. Wir lesen in Markus Kapitel 11 und wenn du deine Bibel dabei hast, darfst du gerne mit aufschlagen, ob in Papierversion oder in Handyversion, ist mir egal. Aber es ist gut, wenn eine Kirche das trainiert, immer wieder das Wort Gottes auch selber aufzuschlagen, auch wenn das gleich hier in der Wand auch mitzulesen ist. Markus 11, Vers 12 bis 25, eine etwas längere Story. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch noch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger in Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler um, die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Crazy Story, ja? Erstmal den Baum verfluchen und nachher den Tempel so Chaos machen. Zur Erklärung sagt er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker, für alle Nationen. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Fruchtbar oder furchtbar? Entweder Haus des Gebets oder eine Räuberhöhle. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerten sich Petrus, wahrscheinlich die anderen Jungs auch, an Jesu Worte und rief, Rabbi! Das heißt Lehrer, schau nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich empor und stürzt dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet und nur etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden. Was immer es auch sei, wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihn, damit euer Vater im Himmel euch auch eure Verfehlungen vergibt. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt dieses Wort lebendig machst für uns hier in Leverkusen, in Langenfeld und für diejenigen, die online zuschauen, Herr, dass wirklich Leben entsteht, dass das, was der Name dieser Kirche ausdrückt, dass göttliches Leben in unserem Leben passiert, im Namen Jesu. Amen. Kirche, fruchtbar oder furchtbar? Diese Story ist ja schon echt crazy. Irgendwie passt sie nicht so ganz in das Bild, was wir von Jesus hatten. Also stell dir mal vor, ich würde das heute bei eurer Geburtstagsparty so machen. Ja? Ich würde hier reinkommen und ich würde hier anfangen, hier im Johannesevangelium heißt es, hat auch Schnüren eine Peitsche gemacht. Und wird hier Leute hier rausschmeißen. Da würdet ihr, also Felix wird dann spätestens sagen, Johannes, du hast Hausverbot. Kannst hier nicht sowas machen. Aber Jesus macht genau solche Sachen. Und in Zeiten von Klimawandel und so weiter, verflucht man auch keine Bäume. Das macht man nicht, nur weil da keine Feigen dran sind. Das geht nicht. Das geht. Jesus, was machst du hier? Warum diese Radikalität? Warum dieses Out of the Box? Warum ist Jesus plötzlich so anders? Warum ist er so tolerant? in dieser Geschichte, was hier passiert. Warum so radikal? Er ist so radikal, und das werden wir gleich noch sehen, weil wenn die Kirche nicht in ihrer Bestimmung lebt, wenn das Haus Gottes nicht in ihrer Bestimmung lebt, wenn das Haus Gottes nicht das ist, was es sein sollte, geht es nicht um ein bisschen Geschmackssache, sondern es geht um mehr, es geht um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod. Es gibt einen Autor, den ich sehr feiere, der ist schon lange nicht mehr am Leben, aber er hat berühmte Bücher geschrieben, C.S. Lewis, der hat folgendes Zitat, und habe ich mitgebracht für euch. Am Ende werden nur zwei Gruppen von Menschen vor Gott stehen. Jene, die zu Gott sagen, dein Wille geschehe. Und jene, zu denen Gott sagt, dein Wille geschehe. Alle, die in der Hölle sind, haben sie sich selbst erwählt. Schon crazy, ich will den gar nicht groß kommentieren. Es zeigt uns aber nur, dass es hier um etwas sehr, sehr Dramatisches geht. Ich weiß, das passt nicht so sehr in unsere Gesellschaft. Wir sind immer so ein bisschen softy unterwegs und so weiter. Und jeder ist gleich beleidigt, weil er sich nicht aufmerksam genug wahrgenommen fühlt und so weiter. Aber ein bisschen Resilienz tut uns gut, um stabil durchs Leben zu gehen. Übrigens auch als Kirche. Kirche ist entweder furchtbar oder fruchtbar. Wisst ihr, wer von euch geht ab und zu mal zum Friseur? Die einen häufiger, die anderen müssen es gar nicht mehr machen, weil sie es erledigt hat. Ist auch günstiger und besser, weil man dann nicht mehr so viel Geld ausgeben muss. Aber stell dir mal vor, du gehst zum Friseur und so ein guter Friseurladen, der bietet dir dann gleich ein Cappuccino an oder einen Kaffee. Dann gibt es da so vielleicht so ein paar nette Sachen und du darfst da warten. Und alles sehr gemütlich, fühlst dich gleich zu Hause. Viele Kirchen haben heute gelernt, und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir das gelernt haben, dass wir eine Willkommenskultur haben, dass Menschen zu Hause sich fühlen, dass es nicht komisch ist, wenn du da ankommst, dass eine schöne Deko da ist, dass eine gute Musik läuft und so weiter. All das ist, haben wir gut gelernt. Und es ist so wie ein Friseursalon, wo alles schick und fein und gemütlich und du wirst begrüßt. Aber stell dir mal vor, du kommst in diesen Friseursalon rein und nach einer Stunde, nach zwei Stunden gehst du raus und hast etwas nicht bekommen, nämlich den Haarschnitt. Irgendwas läuft da falsch. Weil ein Friseursalon ist nicht zuallererst da, um dir einen Kaffee zu bieten. Das ist gut, dass der da ist. Die Kernkompetenz eines Friseursalons ist, dass du eine neue Frisur kriegst. Genauso ist es, wenn du zum Arzt gehst. Du bist krank und du gehst zum Arzt und du wartest im Warteraum. Du kriegst alles, es ist gemütlich, es ist freundlich, alles super. Alles drum und dran stimmt, aber der Arzt empfängt dich und sagt, pass mal auf, weißt du, mich interessiert es gar nicht, wie es dir gesundheitlich geht. Du hast doch jetzt einen super Service bekommen, tschüss. Dann sagst du, irgendwas läuft hier schief. Jeder Ort, der irgendwie Menschen dient, weiß, worum es ihn gibt. Jeder Ort weiß, was seine Bestimmung ist. Und du gehst in dein Rewe-Center oder in dein Aldi oder was auch immer, um Sachen einzukaufen. Alles drumherum ist schön und gut, aber ist im Kern nicht das Eigentliche, was du haben möchtest. Du verzichtest lieber auf das Drumherum und bekommst das, was du eigentlich willst. Und Kirche ist genau das Gleiche. Gott hat sich mit Kirche etwas ausgedacht, eine Bestimmung für Kirche gegeben. Und wenn eine Kirche diese Bestimmung nicht mehr lebt, ist sie nicht mehr fruchtbar, sondern furchtbar. Was ist denn nun die Bestimmung von Kirche? Damit komme ich zu Punkt 2, nämlich Jesus beantwortet diese Frage oder erklärt sein radikales Handeln. Und er sagt, wir lesen mal in Vers 17 nochmal, zur Erklärung sagt er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, also im Wort Gottes, in der Bibel, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Die Funktion des Hauses Gottes, die Funktion des Tempels, ist der Ort, ein Haus des Gebets. Nun, wurde in Jerusalem damals nicht gebetet? Als Jesus in diesem Tempel war, wurde natürlich gebetet. Es gab fantastische Gebete. Es gab Riesenrituale. Alles war da. Aber warum handelt Jesus hier so? Was ist denn überhaupt Gebet? Wisst ihr, ich komme auch in vielen Ländern rum und habe das Vorrecht, in vielen Kulturen unterwegs zu sein, in Ländern mit ganz anderen Religionen. Es gibt keine Menschheit auf diesem Planeten, die nicht betet. Die ganze Menschheit betet. Selbst Atheisten beten. Du musst nur die Umstände so haben, dass plötzlich der Mensch merkt, ich bin am Ende, und dann fängt er an zu beten. Der glaubt nicht, aber er betet. Da gibt es diese Momente, da sagen wir, oh Gott! Und ich kenne Leute, die sagen, es gibt keinen Gott, aber wenn die Umstände schwer genug sind, sagen sie, oh Gott, wo bist du? Und da frage ich, habe ich immer so die Versuchung zu fragen, sag mal, ich dachte, du glaubst nicht an Gott. Zu wem betest du? Weil, wisst ihr, das Wort Gottes, die Bibel sagt, Gott hat die Ewigkeit ins Herz des Menschen hineingelegt. Ganz tief innen drin weiß jeder Mensch auf diesem Planeten, es gibt eine Dimension, von der ich abhängig bin. Und welchen Namen die geben, ist unterschiedlich. Aber dass Menschen beten, das ist nicht das, was Jesus kritisiert. Alle Menschen beten, wenn sie Hilfe brauchen. Oder klagen Gott an in einem Gebet, wenn sie in Gott nicht passt. Warum lässt Gott es zu? Ist eigentlich auch eine Art des Gebets, nämlich ein anklagendes Gebet. Aber Jesus meint was anders, denn Gebet in der Bibel ist nicht die Worte, die du sprichst, die sind wichtig. Es ist nicht die Form, die du einnimmst, dass du dich hinkniest oder deine Hände hebst, obwohl die Form auch etwas ausdrückt und schön ist, wenn wir das, unser Gebet unterstützen mit der Form. Aber im Kern ist Gebet eine Begegnung mit Gott. Gebet ist nicht ein Monolog. Gebet ist, dass der Himmel die Erde berührt. Gebet ist, dass du, Mensch, mit Gott eine Begegnung haben kannst. Dass der Himmel die Erde berührt, dass Gott in meinem Leben eine Begegnung hat. Das ist Gebet. Und das Haus Gottes, der Tempel, sollte ein Haus des Gebets sein. Ein Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Wo Menschen eine Begegnung mit Gott haben können. Und Jesus erklärt es ja nicht nur in diesem Beispiel von dieser Aussage, sondern alles, was Jesus tut, ist immer auch eine Unterstreichung seiner Botschaft. Er handelt und er spricht in Übereinstimmung. Und als Jesus an diesen Feigenbaum vor dieser Tempelgeschichte kommt, Markus erzählt uns ja bewusst die Tempelgeschichte mittendrin in dieser Feigenbaumgeschichte. Da kommt er da vorbei und hat Hunger. Stellt euch mal vor, ich fahre jetzt nach dem Gottesdienst. Das ist keine Bitte jetzt, da haben wir drüber gesprochen. Ja, also ich muss gleich weiter danach. Aber stell mal vor, normalerweise würden Felix und ich nachher essen gehen. Er soll jetzt mit seiner Tochter und seiner jungen Mama das machen. Aber jetzt stell mal vor, er lädt mich ein und sagt, wir gehen essen. Wir gehen dann irgendwo hin. Und es gibt viele Restaurants, die haben manchmal offen. Es gibt ein Restaurant in Deutschland oder ein paar, die haben 24/7 immer offen. Das ist McDonald's, okay? Da kannst du selbst als nachts um 2 Uhr vorbeikommen und irgendwas kriegen. Und wir fahren zu McDonald's und sehen McDonald's dazu. Und ich sage, boah, ich habe so einen Hunger und ich bin so richtig sauer. Und sag, nie wieder soll von dir jemand essen. Und der ganze McDonald's. Sag er, was für ein Pastor ist das? Hast du dich nicht im Griff? Was ist los mit dir? Du kannst doch hier nicht McDonald's-Läden verfluchen, dass sie zusammenbrechen, nur weil du Hunger hast. So wirkt es ja hier, als ob Jesus Hunger hat und er kriegt etwas nicht und er ist sauer auf den Baum und verflucht den Baum. Nein, Jesus handelt hier, um diese Botschaft zu unterstreichen. Der Feigenbaum in der Bibel ist immer ein Bild auf das Volk Gottes. Der Feigenbaum und der Weinberg sind zwei Pflanzenbilder, die die Bibel gebraucht, um das Volk Gottes zu beschreiben. Um zu beschreiben, dass das Volk Gottes fruchtbar sein soll. Und Jesus kommt zu diesem Feigenbaum und findet keine Frucht. Er findet keine Frucht. Und es ist eben nicht eine Nebensächlichkeit, ob das Volk Gottes Frucht hat. Sondern es ist lebensnotwendig, weil ohne eine Begegnung mit dem Himmel sind wir verloren. Ohne eine Begegnung mit dem Himmel, ohne eine Begegnung mit dem lebendigen Gott geht es uns nicht gut, auch wenn wir glauben, dass es äußerlich uns gut geht. Es geht um Leben und Tod. Gebet ist also mehr als nur die Pflicht, die fromme Pflicht, die Menschen in einer Religion erfüllen müssen, sondern in der Bibel ist Gebet eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Eine Begegnung, die dein Leben komplett verändert. Und liebe Live-Kirche, ihr seid so eine Kirche und ihr sollt es immer mehr werden, dass Menschen, die hier reinkommen, nicht irgendein Ritual erleben, nicht irgendwo eine Zeremonie, sondern dass sie wirklich eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Halleluja. Dass Menschen, die Gott nicht kennen, die vielleicht am Ende ihres Lebens sind, die denken, ich kann nicht mehr, dass sie hier ankommen und Leben bekommen vom Himmel. Halleluja. Und du, ihr als Kirche, könnt dieser Kanal sein, so ein Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Nun, was ist Gebet? Lass uns mal da ein bisschen nachdenken drüber. Jesus erklärt in diesem Feigenbaum-Geschichte etwas, was ganz früh in der Bibel seinen Anfang hat. Der Feigenbaum, habe ich gerade gesagt, ist der Baum, der so für das Volk Gottes steht. Wisst ihr, das allererste Mal kommt der Feigenbaum in der Bibel gleich im Garten Eden vor. Das ist der Ort, wo Gott mit den Menschen zu Hause war, wo der Himmel und die Erde noch eins waren, wo der Himmel und die Erde nicht getrennt waren. Da ging Gott mit den Menschen in Gemeinschaft. Im Abend ging er spazieren mit ihnen, weil der Mensch geschaffen ist für eine Beziehung mit Gott. Du bist geschaffen nicht für ein paar Jahre hier auf Erden. Du bist geschaffen von Gott für eine ewige Beziehung mit ihm. Halleluja. Das ist deine Bestimmung. Da bekommt dein Leben Inhalt, da bekommt dein Leben Wert. Und das war von Anfang an so. Und die Menschheit dachte, ich kann das ohne Gott besser. Ich brauche Gott nicht. Im Gegenteil, sie sagten sogar, das war ja die Versuchung, die die Schlange dann reinbrachte, der Feind des Menschen, du kannst selber so sein wie Gott. Wisst ihr, immer dann, wenn wir Menschen so sein wollen wie Gott, dann wird es gefährlich. Dann wird es sehr gefährlich. Wie viele Kriege auf dieser Welt, wie viel Elend auf dieser Welt entstehen, wenn Menschen glauben, sie können Gott spielen. Wenn Menschen ihre Herrschaft willkürlich betreiben, wenn Menschen anderen Menschen unterdrücken. Da steht ein Ehepaar vor dem Traualtar. Wunderschön, die Feier ist gerichtet, alles ist herrlich. Du siehst in den Augen dieser Menschen, dass sie sich lieben. Du siehst, es funkelt nur so. Und sie sprechen sich ewige Treue und ewige Liebe zu. Und 5 Jahre später hast du dieses gleiche Paar in einer Eheberatung, weil aus Himmel auf Erde Hölle auf Erde geworden ist. Sie werfen sich Dinge vor, sie klagen sich an. Wie viele Ehekrisen gibt es? Das ist immer der Fall, wenn Menschen, am Anfang hat die Menschheit das entschieden und wir machen es immer noch, wir glauben, wir können ohne Gott zurechtkommen. Und damals, als der Mensch, die Bibel nennt das, gesündigt hat, also Gott den Rücken zugekehrt hat, gesagt hat, Gott, ich brauche dich nicht. Alles, was wir an Negativen haben, ist nur eine Folge dieser Handlung. Als die Menschheit Gott den Rücken zugekehrt hat, da hat sie eine Alternative gesucht. Und wisst ihr, wo sie die Alternative fand? Nämlich kaum hatte der Mensch gesagt, ich brauche Gott nicht, kam Scham in sein Leben. Scham kam in sein Leben. Und bis heute geht es uns so sehr darum, dass wir ein gutes Image haben. Menschen wollen immer gut dastehen vor dem anderen. Was tun wir nicht alles, um gut dazustehen vor den anderen? Hauptsache, der andere denkt, mir geht's gut. Ich bin gut. Ich leiste Großartiges. Ich bin der Tollste und der Beste und der genialste Typ. Aber in Wirklichkeit ist es gar nicht so. Und selbst Kirche kann so ein Ort sein, wo Menschen nur noch gut dastehen wollen. Und das war am Anfang genauso. Was machten sie? Sie gingen zum Feigenbaum. Die Menschen, die gefallenen Menschen, gingen zum Feigenbaum und nahmen die großen Blätter des Feigenbaums und deckten ihre Schande zu damit. Und dachten, damit ist das Problem geklärt. Wisst ihr, der Feigenbaum als Bild für das Volk Gottes, als Bild für das Haus Gottes, kann so ein Ort sein, wo es nur noch darum geht, dass wir vor den anderen gut dastehen. Dass wir unser Image pflegen. Wer betet besser, wer ist, glaubt besser oder vielleicht sogar, schau mal, wie gut ich bin. Aber eine Begegnung mit Gott findet nicht dort statt, wo die Blätter gebraucht werden,
sondern wo die Frucht hervorkommt. Jesus suchte nicht die Blätter, Jesus suchte die Frucht. Weil die Frucht macht dich satt. Und jetzt kommt noch was Komisches dazu. Es war ja nicht die Zeit der Feigen. Das ist ja noch unfairer. Ja? Also denke ich mir, der arme Baum. Nein, also stimmt nicht ganz. Also die Feige in Israel damals und heute auch noch, die hat zweimal bringt die Früchte. Nämlich einmal im Frühjahr. Und diese Früchte im Frühjahr sind aber nicht die Früchte, die du beim Aldi oder Lidl oder was auch immer kaufst, die so süß sind, sondern so eine Frühfrucht, die ist, kann man essen, die macht dich auch satt, aber die schmeckt nicht besonders. Und dann gibt es diese Spätfrucht, die wir essen, die so richtig süß ist, wo du aufmachen kannst und so. Was will uns Jesus damit sagen? Es geht ihm noch nicht einmal, ob es dir schmeckt. Es geht darum, ob es dir Gutes tut, ob es dich satt macht. Ob es dich heil macht. Haus des Gebets, eine Kirche, das Haus Gottes, ist ein Ort, wo Menschen heil werden sollen. Weil eine Begegnung mit Gott, vielleicht schmeckt es dir am Anfang nicht. Und du denkst dir, ach, die sind manchmal so unangenehm, die sprechen Themen an, die ich gar nicht will. Aber Gott meint es gut mit dir. Gott hat einen herrlichen Plan für dein Leben. Gott hat Leben für dein Leben. Also Haus des Gebets bedeutet, ein Haus der Begegnung mit Gott. Aber was macht Gebet zu Gebet? Da antwortet Jesus in diesem gleichen Text, und wir lesen ihn nochmal ganz kurz in Vers 22. Wurzeln. Die Antwort von Jesus ist, habt Glauben. Glaube ist der Weg, den Gott gewählt hat, um Gebet mit Kraft zu füllen. Warum Glaube? Warum nicht lautes Beten? Warum nicht hinknien? Warum nicht Zeit? Warum Glaube? Weil Glaube das in Fokus setzt, was Gott kann und nicht was du kannst. Alles andere setzt das in Fokus, was ich kann. Weißt, ich habe viel Zeit, deswegen kann ich viel beten. Ich bin sehr diszipliniert, deswegen... Aber das ist nicht die Essenz vom Gebet. Die Essenz des Gebets ist Glauben. Und Gott hat Glauben gewählt, weil Glauben eindeutig eine Kapitulation vor Gott ist. Glauben sagt Gott, ich kann nicht ohne dich, ich brauche dich. Ich komme nicht zurecht ohne dich, ich brauche dich. Ich bin am Ende mit meiner Kraft, ich brauche dich. Glaube fokussiert auf das Können Gottes. Und Gott kann so viel mehr, als du dir vorstellen kannst. Glaube fokussiert auf das Wirken Gottes, aber es bedeutet eben auch Kapitulation. Vielleicht sogar Kapitulation, wo wir zugeben müssen, ich bin immer noch mit den Feigenblättern unterwegs. Manche Christen sind nach Jahren immer noch mit den Feigenblättern unterwegs. Hauptsache, das Image stimmt. Live-Kirche ist kein Ort, wo Hauptsache das Image stimmt, sondern es ist ein Ort, wo du ehrlich und authentisch zu kommen kannst und sagen, bei mir stimmt es nicht, aber wir glauben, dass hier ein Gott auf diese Erde gekommen ist, in Jesus Christus, der nicht danach schaut, ob es bei dir stimmt, sondern der danach schaut, dass es bei dir stimmt. Er will dein Leben verändern, er will dir eine Begegnung mit dem Himmel schaffen, eine Begegnung mit Gott. Wie passiert das nun? Ganz praktisch, wie passiert das? Wo ist dieser Tempel? Ja gut, wir glauben, dass die Live-Kirche so ein Tempel ist. Wir glauben vielleicht sogar, dass jeder Einzelne so eine Live-Kirche ist. Nämlich nicht nur am Sonntag, sondern auch am Montag, am Dienstag und so weiter. Aber wie ist das möglich? Wie ist der Tempel von Jerusalem nach Leverkusen gekommen? Wie geht das? Jesus erklärt das auch in dieser Geschichte, nämlich in der Parallelgeschichte im Johannesevangelium. Da lesen wir, und damit kommen wir jetzt in die Zielgerade, Johannes Kapitel 2, Vers 13. Kurz bevor die Juden das Passafest feierten, ging Jesus nach Jerusalem hinauf. Im Vorhof des Tempels stieß er auf die Händler, die ihre Rinder, Schafe und Tauben zum Verkauf anboten. Und auf die Geldwechsler, die an ihren Tischen saßen. Da machte er sich aus Stricken eine Peitsche und trieb sie alle und ihre Schafe und Rinder aus dem Tempelbezirk hinaus. Er schüttete das Geld der Wechsler auf den Boden, das wäre in Frankfurt ganz schlimm, und stieß ihre Tische um und den Taubenverkäufern befahl er, schafft das alles hier weg, macht aus dem Haus meines Vaters keine Kaufhalle. Einmal ist es eine Kaufhalle, einmal ist es eine Räuberhöhle, egal, wenn es nicht das Haus des Gebets ist, ist es eine Fehlfunktion. Ist es eine Fehlfunktion. Seine Jünger erinnerten sich dabei an die Schriftstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Die führenden Männer des jüdischen Volkes stellten Jesus zur Rede. Also jetzt habe ich hohen Respekt vor dem, was die jetzt hier machen. Kannst du uns mit einem Wunder oder einem Zeichen beweisen, dass du das Recht hast, so zu handeln? Wow! Also ich finde das ganz schön anständig. Also ich hätte Jesus wahrscheinlich gleich rausgeschmissen. Aber die geben ihm noch eine Erklärungschance und sagen, also erklär mal, was du hier machst. Was machst du hier eigentlich? Und Jesus antwortete, reiß diesen Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Wie, entgegneten sie, 46 Jahre bauen wir an diesem herrlichen Tempel und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufbauen? Doch Jesus hatte mit dem Tempel seinen eigenen Leib, seinen Körper gemeint. Später, als Jesus von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger an diesen Ausspruch. Und sie glaubten der Schrift und dem, was Jesus selbst gesagt hatte. Was ist hier passiert? Viel mehr, als wir eigentlich wahrnehmen. In Jesus Christus wird der finale Tempel Gottes aufgerichtet auf dieser Welt. Es gibt nicht mehr einen Tempel in Jerusalem, sondern es gibt nur noch einen Ort, wo eine Begegnung mit dem Himmel und der Erde stattfinden kann. Und das ist nicht ein geografischer Ort, das ist eine Person. Jesus ersetzt den Tempel in Jerusalem, sagt, der hat seine Funktion überdauert. Hier ist der neue Tempel. Ich bin der neue Tempel. Ich besiege den Tod und stehe auf von den Toten. Ich bin der Ort, wo der Himmel die Erde berührt. Und das ist die Botschaft des Evangeliums. Das ist die Botschaft, die wir Sonntag für Sonntag hier predigen. Dass Gott die Welt nicht allein gelassen hat, dass du ihm nicht egal bist, sondern dass er selbst Mensch geworden ist, dass er auf diese Erde gekommen ist, um mit Face to Face mit dir in Kontakt zu kommen. Er, Jesus Christus, ist der Ort, wo Himmel und Erde sich berühren. Halleluja. Halleluja. Das ist der Grund, warum in der Bibel diese Formulierung so häufig vorkommt. Paulus sagt zum Beispiel, in Christus sein, in Christus, in Christus. Lies mal die Briefe, es heißt immer in Christus. Der einzige Tempel, wo du drin sein kannst und Gott begegnest, ist in Christus. Du musst in ihm sein. In ihm sein. Halleluja. Und Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter. In Johannes 14, Vers 4 bis 5 sagt er, da nützt er das Bild vom Weinstock und sagt, bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Jetzt, da geht es aber los hier. Wer ist jetzt in wem? Ich in Christus oder Christus in mir? Beides. Beides. Weil hier geht es nicht um einen Ort, hier geht es um eine intensivste Gemeinschaft. Der Himmel berührt die Erde. Halleluja. Und ihr werdet dann viel Frucht bringen. Wenn ich das so lese, dann denke ich an diese Matroschka-Puppen. Kennt ihr die? Du hast da so eine Puppe, die sieht schön bemalt aus. Die kommt aus dem Osten, dann machst du sie auf, dann ist da wieder eine Puppe drin. Die sieht genau gleich aus. Dann machst du die wieder auf, dann ist sie wieder drin. So ist Kirche. Egal wie viel du aufmachst, ist immer Jesus drin. Immer Jesus drin. Und immer, wenn du Jesus aufmachst, ist seine Kirche drin. Und nur wo seine Kirche in Christus ist, da ist seine Kirche fruchtbar. Liebe Live-Kirche, ich möchte euch ermutigen, nie diese Bestimmung aus dem Augen zu verlieren. Ihr seid ein Ort, ihr sollt ein Ort sein, wo der Himmel die Erde berührt. Und das seid ihr immer dann, wenn ihr in Christus seid, wenn ihr wisst, dass es nicht um irgendwelche äußeren Formen nur geht, wohl wir die feiern. Du willst ja auch in der schönen Hütte wohnen und nicht in der... ist, dass du Leben von Gott hast, in Christus sein. Sogar der Paulus sagt es in 2. Korinther 5, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vorbei, es ist alles neu geworden. Woo! Come on, alles neu, was ist das für eine Dimension? Du denkst dir, naja, das ist doch nicht so ganz wahr. Deswegen musst du in Christus sein. Nur wenn du in ihm bist und in ihm bleibst, passiert das Stück für Stück. Die ganze Kirche, in 2. Korinther 6 heißt es, ihr als Kirche seid dieser Tempel des Heiligen Geistes. Er wohnt in euch. Oder in 1. Korinther 3, wisst ihr nicht, dass ihr, und dann spricht er die Einzelnen von ihnen an, dass du der Tempel bist. Das heißt, wenn du montags bei Bayer arbeitest oder in deiner Schule als Lehrerin oder als Schüler im Gymnasium bist, dann bist du der wandelnde Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Dieser Tempel ist nicht mehr ein Wallfahrtsort in Jerusalem, sondern der Tempel kommt zu den Menschen. In Christus darfst du deinem Nachbar begegnen und während du ihm begegnest, begegnet der Himmel die Erde. Und etwas passiert. Und dieses Ich und gleichzeitig wir, mein letzter Gedanke für heute, und den möchte ich mit einer Beispielgeschichte erklären. Ich und wir. Warum ist es so wichtig, dass du Teil einer Kirche bist, auch wenn du selber schon Jesus Christus erlebt hast? Der Grund dafür ist Glaube. Ich folge Jesus Christus schon mehr als 40 Jahre nach. Ich bin Prediger schon seit über 30 Jahren. Und ich kenne ihn ein bisschen. Aber ehrlich gesagt, je mehr ich ihn kennenlerne, umso erstaunter bin ich von ihm. Ich lese dieses Wort Tag für Tag und ich komme aus dem Staunen nicht raus, weil er ist unbegreiflich, er ist unfassbar. Und trotzdem gibt es Tage, wo mein Glaube nicht besonders stark ist. Und dann brauche ich dein Glauben. Deswegen ist Christsein kein Solo-Dasein. Dein Glaube steckt meinen Glauben an und mein Glaube steckt deinen Glauben an. Deswegen, nur da, wo Glauben gemeinsam ist, und das ist wie so ein Parabolspiegel, wo alle kleinen Spiegel zusammenkommen und das Licht wird gebündelt und dann kommt richtige Power raus. Dann kommt richtige Power raus. Ich habe eine Geschichte, auch hier in Deutschland ist die passiert. Eine Mutter von 5 Kindern hat diese Geschichte erlebt. Sie ist aufgewachsen in so einer Kirche wie hier, aber in dieser Kirche hat man nicht so sehr betont, dass Gott auch heute noch Wunder tut. Man hat zwar alles geglaubt, was in der Bibel steht. Jesus geht auf dem Wasser. Ja klar, logisch kann Jesus das. Jesus speist 5000 Menschen. Ja logisch. Jesus rührt einen Aussätzigen an und er wird gesund. Ja klar, aber heute nicht mehr. Oder wird es wenig betont. Aber diese junge Frau jetzt, reife Frau, damals junges Mädel, 12 Jahre alt, hatte diesen Jesus kennengelernt. Sie hat Leben, sie hat eine Begegnung in dieser Kirche mit Gott. Wir werten nicht andere Kirchen, sondern wir feiern überall, wo der Himmel die Erde berührt. Und sie hat Leben aus Gott bekommen und sie hat in ihr Tagebuch reingeschrieben, dass sie so ein Tempel Gottes sein möchte. Sie möchte ein Ort sein, wo der Himmel die Erde berührt. Und ihre Vision, ihr Glaube war, dass sie eines Tages eine Mama sein sollte für Kinder, die keine Eltern haben. Für Kinder, die ausgestoßen sind. Was für ein herrlicher Tempel. Was für eine fantastische Berufung, wo der Himmel die Erde berührt. Die wertvollsten Menschen, die nämlich die Schutzlosesten, die Kinder, werden umarmt vom Himmel, weil eine junge Frau sagt, ich will diese Berufung leben. Wow, da kriege ich Gänsehaut. Ariane wächst heran, sie wird älter. Sie heiratet. Sie kriegt Kind 1, Kind 2, Kind 3, Kind 4, Kind 5. Hey, Vorbild. Und ein Kind nach dem anderen. Mit 5 Kindern, da hast du schon viel zu tun. Also ganz ehrlich, ich habe 4. Reicht. Ich feiere jetzt Opa-Dasein. Und dann kommt in ihr Leben ein Schicksalsschlag. Sie kriegt COPD. COPD ist eine Lungenkrankheit, die nicht therapierbar, nicht heilbar ist. Sie ist ein Todesurteil über deinem Leben. Ab dem Tag läuft sie mit ihren 4 Kindern, wenn sie zum Aldi geht, wenn sie in die Kirche geht, immer, sie sagt es selber in ihren Worten, jede Laternenpfosten war mein bester Freund. Weil wenn ich da vorbeiging, dann hielt ich mich daran fest und so. Es ist eine Lungenkrankheit, sie kriegt keine Luft mehr. Und eines Tages sitzt sie so im Gottesdienst wie du, wie sie heute Morgen hier. Und sie hat ein Wort des Herrn, sie bekommt ein Reden Gottes, der Himmel berührt die Erde. Und der Himmel erinnert sie an diese Berufung, die sie als Zwölfjährige in ihr Tagebuch geschrieben hat. Und hat gesagt, du hattest doch ein Ziel in deinem Leben, eine Mama für Kinder, für elternlose Kinder zu sein. Und sie sagt so, Gott, das kann ich nicht. Schau mal, ich habe schon 5 Kinder. Ich weiß, dass es nicht meine eigene, dass für die bin ich natürlich da, aber... Tempel sein soll oder nicht. Hat sie so eine Sicht von Jesus und Jesus zwinkert ihr nur zu. So mit einem Auge, kann das nicht, aber Jesus kann das. Vielleicht du auch. Also er zwinkert ihr zu und sie versteht sofort die Botschaft. Die Botschaft ist, lass dich auf mich ein. Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und sie antwortet dann und sagt, weißt du, Jesus, wenn du ein Kind, so ein Kind vor meine Haustür legst, dann mache ich das. Ein paar Wochen später war das Kind vor ihrer Haustür. Wow. Und Ariane Kinderwagen, das war ein kleines Baby, jeden Sonntag in die Kirche geht einkaufen und der Laternenpfosten ist immer noch mehr ihr bester Freund. Dann ist sie wieder am Sonntag in der Kirche. In dieser Kirche, in der sie ist, ist so wie die Live-Kirche. Die glauben, dass Gott heute noch Zeichen und Wunder tut. Die glauben, dass Gott heute noch heilt. Die glauben, dass heute noch der Himmel die Erde berührt. Und während sie im Gottesdienst kommt ein prophetisches Wort. Dieses prophetische Wort ist, hier ist jemand, der lungenkrank ist und Gott wird dich heute heilen. Ariane glaubt, dass Jesus Lungenkranke heilt. Steht ja in der Bibel. Sie glaubt, dass er alles kann, aber sie kann es nicht für sich annehmen. Und sie geht mit ihrem Kinderwagen nach Hause, Laternenpfosten vorbei. Und dann sagt plötzlich ihre Tochter zu ihr, sagt, Mama, da war doch ein prophetisches Wort heute Morgen in unserer Kirche, dass eine Lungenkranke geheilt wird. Das ist doch für dich. Leute, da kriege ich Tränen in die Augen. Die Mama konnte nicht glauben, aber die Tochter konnte glauben. Und als... Yes, Halleluja, Halleluja. Und als Ariane zu Hause ist, merkt sie, dass irgendwas anders ist. Sie geht zum Arzt. Arzt Nummer 1 untersucht sie und sagt, Sie haben kein COPD, Sie sind gesund. Arzt Nummer 2 untersucht sie. Sie haben kein COPD. Sie geht zum dritten Arzt. Ich meine, irgendwann müsst ihr es wissen. Sie geht zum dritten Arzt. Und beim dritten Arzt, sie haben kein COPD. Halleluja. Hat sie so fantastisch geglaubt? Ja, sie hat geglaubt. Aber wisst ihr, sie war im Haus des Herrn. Sie war im Haus Gottes. Sie war in einer Live-Kirche. Wo man, an dem Tag, wo sie nicht glaubte, hat ihre Tochter geglaubt. Und das ist der Wert von Kirche, dass wir gegenseitig eine Begegnung mit Gott haben. Warum? Weil dein Glaube mein Glaube ansteckt. Deswegen möchte ich dich einladen, wenn du noch so am Rumprobieren bist. No pressure. Aber wenn du am Rumprobieren bist, ob du hier all in sein willst, voll Gas geben willst in dieser Kirche, dann bleib nicht am Rand, sondern komm rein. Warum? Weil es wird zu deinem Segen sein. Es wird zu deinem Segen sein. Und die Story endet folgendermaßen. Ich liebe Gott, weil Gott sogar noch Humor hat. Ja? Weißt du, Ariane hatte einen Schwerbehindertenausweis, der ihr erlaubte, dort zu parken, wo du nicht parken darfst. Ja, verständlich. 5 Kinder, schwerbehindert, also du darfst irgendwo parken, weil du in der Apotheke, wo auch immer hingehen willst. Sie durfte da parken. Und wie sie so ist, gewissenhaft, sie schreibt dem Gesundheitsamt und sagt, ich hatte COPD, ich habe das nicht mehr, 3 Ärzte haben mir das attestiert, ich bin gesund, ich möchte meinen Schwerbehindertenausweis zurückgeben. Und dann schreibt das Amt zurück und sagt, ich weiß gar nicht, wie die Schwester heißt mit Nachnamen, das geht nicht. In Deutschland ist das nicht vorgesehen. COPD ist nicht heilbar. Es ist medizinisch nicht. Sie müssen diesen Ausweis behalten. Halleluja! Come on!
cool ist das? Da zwinkert Jesus ihr zu und sagt, nimm du meine Berufung, die ich dir gegeben habe. Sei du ein Tempel für andere Menschen, wo der Himmel die Erde berührt und ich kümmere. Und Jesus heilt sie und gibt ihr Freiparken noch dazu. Da werde ich fast schon neidisch. Aber es geht nicht darum, dass du nur Freiparken bekommst. Das ist gar nicht so wichtig. Ich zahle gerne meine Parkzettel. Nee, nicht ganz, aber ich zahle es, weil es andere teurer ist. Aber es geht darum, dass du wirklich eine Begegnung mit dem Himmel hast. Dass du nicht diese feigen Blätter nur nimmst, sondern dass du das ewige Leben in Anspruch nimmst. Und weißt du was? Der Feigenbaum ist dieser Jesus Christus. Er ist der Tempel Gottes. Er ist der Ort, wo du wirklich satt werden kannst. Und ihn hat es alles gekostet. Meine Schuld, deine Schuld. Und wenn wir ehrlich sind zu uns selbst, so vielleicht in einer stillen Minute abends im Bett, dann wissen wir, jeder von uns, dass es in unserem Leben Dinge gibt, die uns von Gott trennen, die nicht in Ordnung sind. Ja, wir sind schnell dabei, den anderen anzuklagen. Das liegt nur an dem und an dem. Weißt du, ich habe eine herrliche Familie, aber es gibt Sätze, die ich gesagt habe, die ich 5 Minuten später lieber nicht gesagt hätte. Aber ich kann sie nicht mehr zurücknehmen. Sie sitzen wie Pfeile, die verletzen. Wir sind so, wir werden immer schuldig aneinander, miteinander, an uns selbst. Aber vor allen Dingen werden wir schuldig an dem Gott, der ohne Makel ist. Und trotzdem will Gott eine Begegnung mit dir. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen, wenn du jetzt spürst in deinem Innern, weil Gott die Ewigkeit in dein Herz hineingelegt hat, diesen Jesus Christus, den möchte ich kennenlernen. Dann ist heute dein Tag. Heute ist dein Date mit Jesus. Heute kannst du Ja sagen zu dir, ihm. Er hat Ja zu dir gesagt. Er hat in der radikalsten Form Ja zu dir und mir gesagt, indem er am Kreuz starb. Aber ein Ja nützt nichts, wenn du nicht auch Ja sagst. Und ich lade dich ein, wir wollen jetzt alle mal die Augen schließen. In Langenfeld machen wir das auch, wir schließen jetzt mal die Augen. Und wenn du jetzt im Auto oder irgendwo unterwegs bist und diese Predigt online anhörst und du spürst, dass Gott zu dir redet, dann ist das jetzt ein Moment, wo du vielleicht dein Auto anhältst und ein Gespräch mit Gott hast, ein Gebet mit Gott hast, mit ihm sprichst, ihm Ja sagst. Und ich möchte dich jetzt hier in diesem Raum fragen, ich möchte euch fragen, die ihr ja, zuhört, zuschaut. Wer von euch ist hier, während wir alle die Augen geschlossen haben, einfach aus Respekt voreinander, aus Wertschätzung voreinander, wer möchte sagen heute, ich brauche diesen Jesus, ich brauche Leben aus Gott, der darf mal seine Hand heben. Ja, 2, 3, 4, 5, ach ganz viele, ganz viele. Und wisst ihr, wir sitzen alle im gleichen Boot, hier ist keiner besser als der andere. Wir brauchen alle diesen Jesus Christus. Und als ganze Kirche wollen wir jetzt ein Gebet sprechen, wo du einfach mit dich einklinken kannst und Satz für Satz nachsprechen darfst. Ich werde den einen Satz vorbeten und dann beten wir gemeinsam laut mit. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich sage Ja zu deiner Liebe. Ich brauche dich. Ich brauche Vergebung. Komm in mein Leben. Mach aus mir einen neuen Menschen. Mach aus mir ein Kind Gottes. Ein Mensch, der in Beziehung lebt mit dir. Danke, dass du mir meine Schuld vergeben hast, als du am Kreuz für mich gestorben bist. Danke, dass ich dir Ja sagen darf zu diesem Geschenk. Mit dir möchte ich leben. Heute, morgen und bis in die Ewigkeit hinein. Amen. Amen. Bei uns in Frankfurt gibt es jetzt einen mega, mega Applaus. Und der Grund ist, wir
geben einen Applaus dem Himmel, weil Gott Menschen berührt. Und wir geben uns selbst auch einen Applaus, weil wir unsere Bestimmung gelebt haben als Kirche. Weil wir das gelebt haben, warum es uns gibt. Ich wünsche euch Gottes Segen und einen schönen Geburtstag.